Ja, wir sind mitten in der Predigtreihe Jakobusbrief und ich mute euch immer wieder einen etwas längeren Abschnitt hier zu. Wir sind jetzt bei Jakobus 2 angekommen und ich lese immer wieder ein bisschen und möchte uns helfen, diesen Text vielleicht anders oder auch besser zu verstehen. Vers 1, liebe Brüder und Schwestern, wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, dem allein die Herrschaft zusteht, dann lasst euch nicht vom Rang und Ansehen der Menschen beeindrucken. Also wir hier in Lübeck haben damit kein Problem. Ein paar Leute lachen schon. Also natürlich werden wir sehr stark von dem, was wir sehen, beeinflusst. Wenn jemand mit dicken Schlitten hier vorfährt, denken wir, oh, okay. Wenn jemand mit einem kaputten kleines Auto vorfährt, weiß man, dass das ist der Pastor, der da vorbeikommt. Okay, also wie ist das mit diesem Ansehen? Wie ist das denn mit diesem Rang? Wie ist das mit dem Glauben? Haben wir wirklich Christen, die irgendwie mehr Geld haben und damit besser sind? Natürlich nicht. Aber wie behandeln wir Menschen? Wie behandeln wir Menschen? Stellt euch einmal vor, sagt Jakobus, in eurer Gemeinde kommt ein vornehm gekleideter Mann mit einem goldenen Ring an einem Finger. Zur selben Zeit kommt einer, der arm und schäbig gekleidet ist. Wie würdet ihr euch verhalten? Ihr werdet euch den Reichen beeindrucken lassen, euch von dem Reichen beeindrucken lassen und ihm eifertig anbieten, hier ist ein ganz guten Platz für Sie. Aber zu den Armen würdet ihr schließlich sagen, bleib stehen, da hinten ist noch Platz für dich oder setz dich neben meinem Stuhl auf den Fußboden. Also jeder bekommt den gleichen Platz hier bei uns. Wir haben alle denselben Stuhl oder ähnlichen Stühle haben wir hier. Aber wie begegnen wir Menschen? Wie begegnen wir Menschen? Es gibt immer wieder Pastoren, die gerade eben diese Text gepredigt haben, die das zum Anlass genommen haben, ein paar Wochen lang nicht zu rasieren, sich ganz schäbig dann anzuziehen und dann vor ihrer Gemeinde sich da mit einer Flasche irgendwie Alkohol davor hinzustellen und dann die Gemeindemenschen anzubetteln. Hast du eine Mark oder hast du 50 Cent oder hast du irgendetwas? Und die Leute, die fein gekleidet sind, zum Gottesdienst sagen, ich habe keine Zeit, nein, geh weg, such dir Arbeit. Und dann dieser schäbige Mann kommt da im Gottesdienst rein und stört ein bisschen, wird laut, wo es unpassend ist und wie geht man denn damit um? Und dann irgendwann nimmt er seine Kostüm ab und sagt, hallo liebe Gemeinde, ich bin es, euer Pastor. Und dann gibt es immer wieder Leute, die sich, oh nein, sich schämen, weil sie sich nicht christlich in dem Moment verhalten haben. Nicht wie Jesus. Aber stell mal vor, da würde jemand, der schick ist, mit Gold und so weiter, hallo, herzlich willkommen, wollen wir was trinken, hier, bitteschön. Also wir werden stark beeindruckt oder beeinflusst von dem, was wir sehen. Wir sind menschlich, wir sehen das Äußere, Gott sieht das Herz. Und das ist ganz wichtig hier, Gott sieht das Herz. Habt ihr nicht mit zweierlei Maß gemessen in euch in eurem Urteil von menschlicher Eitelkeit leiten lassen? Wovon lassen wir uns leiten? Sehen wir die Menschen, wie Gott sie sieht? Bitten wir überhaupt darum, Herr, lass mich diese Menschen mit deinen Augen sehen? Oder sehen wir nur das Äußere denn dabei? Oh, ich muss mein Ding anmachen. Also, hört mir gut zu, sagt Jakobus, liebe Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die von der Welt arm sind? Sie sollen im Glauben reich werden. Und Gott wird sie in seine neue Welt aufnehmen, die er allen zugesagt hat, die ihn lieben. Also wir haben häufig diese Rangliste, aber Gott nicht. Wir kommen vor Gott arm, vielleicht sogar finanziell arm, und Gott möchte uns reich beschenken. Auch schon letztes Mal, als ich hier war, habe ich über Jakobus 1 gesprochen und über diese Versuchungen, von diesen Anfechtungen. Und eine ganz große Anfechtung war dabei das Reichtum. Dass wir reich sind, kann eine ganz große Anfechtung sein. Damit wirklich mit Gott reich zu sein, ist manchmal sogar schwieriger, als mit Gott arm zu sein. Denn wir werden so oft abgelenkt von dem, was möglich ist, von dem, was wir da haben. Denn wir können nicht zwei Götter gleichzeitig auch dienen, Mammon und auch Gott. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die vor der Welt arm sind? Die vielleicht nicht einen Doktortitel oder einen Diplomtitel haben oder sonst einen Titel. Das sind die Menschen, wo Gott Herz dafür schlägt. Vers 6, ihr dagegen behandelt die Armen geringschätzig. Habt ihr denn noch nicht gemerkt, dass gerade die Reichen es sind, die euch unterdrücken und vor die Gerichten schleppen? Wie oft sind gerade sie es, die Jesus Christus verhöhnen, auf dessen Namen ihr getauft seid? Jakobus spricht jetzt hier an, wirklich dieses Klassenunterschied. Und manchmal haben wir diesen Wunsch, hätte ich nur ein bisschen mehr, wäre ich ein bisschen reicher, hätte ich ein bisschen mehr davon und dieses, wäre ich ein bisschen höher in unserer Gesellschaft, dann könnte ich endlich. Aber Jakobus sagt, denkt darüber nach. Denkt wirklich darüber nach, wie es euch geht. Wo kommt denn dieser Druck? Von oben meistens, oder? Und wer ist denn da oben? Die Leute, die vielleicht Christus gar nicht kennen. Die Menschen, die gar nicht mit Glauben was am Hut haben. Die sogar den Namen Jesus Christus verhöhnen. Pass bitte auf. Versuch nicht, die irgendwie höher zu achten, sondern vergiss nicht, dass bei Gott diese Pyramide fast oft umgekehrt ist. Wenn wir der Größte sein wollen, was müssen wir tun? Der Diener aller werden. Jesus ist der Größte geworden, indem er wirklich die Füße seiner Jünger gewaschen hat. Die Aufgabe von einem Knecht, das, wo die anderen Leute sich zu gut dafür gehalten haben, das tat Jesus und diente. Und die Menschen, die sich dienen lassen, wir haben immer wieder dieses Umkehr im Reich Gottes. Was sagt uns Jakobus, was sagt uns Jesus? Lebt nach dem wichtigsten Gebot in Gottes neue Welt. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ihr das in die Tat umsetzt, handelt ihr richtig. Jesus sagt, es gibt eigentlich zwei neue Gebote. Liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. So, beim Autofahren möchtest du gerne reingelassen werden. Vielleicht sollten wir Leute reinlassen, nicht wahr? Bin ich nicht so gut da drin, noch nicht, ich übe noch. Wenn du miteinander redest, möchtest du gerne, dass die Leute dir zuhören oder möchtest du gerne ständig unterbrochen werden? Dann unterbrich vielleicht nicht. Wie gehen wir mit Menschen um? Wie hätten wir es gerne, dass die Menschen mit uns umgehen? Und welche Diskrepanz gibt es denn nun dazwischen? Überbrücke diese Diskrepanz, indem man selbst Liebe von Gott empfangen darf, um diese Liebe den anderen Menschen zu geben. Das ist so wichtig. Wenn wir selbst aus uns heraus versuchen zu produzieren, wenn wir versuchen aus uns heraus uns anzustrengen, andere Menschen zu lieben, dann häufig scheitern wir. Wenn wir geben und geben und brennen irgendwann aus. Aber dort, wo wir an diese Tankstelle Gottes angeschlossen sind, wenn wir immer wieder neu erfüllt werden von Gottes Liebe, dann können wir auch unseren Mitmenschen ganz anders begegnen und auch lieben. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Wenn wir das in der Tat umsetzen, dann handeln wir richtig. Das ist auch unser Problem, dass wir häufig denken, dass wir häufig auch vornehmen, aber was tun? Handeln. Nicht nur Hörer des Wortes sein, wie wir in Jakobus 1 gehört haben, sondern Täter des Wortes. Wir wollen nicht wie jemand sein, der in den Spiegel hineinschaut und sagt, oh oh, und dann weggehen und es vergessen, sondern wir wollen da reinschauen und merken, ah, hier muss was getan werden. Ich muss lieben. Und lieben bedeutet zu geben. Gott liebte die Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab. Liebe kostet etwas. Liebe kostet echt etwas. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir uns immer wieder neue Distanz zwischen uns haben. Nicht nur sprachlich mit dem Sie, sondern auch körperlich. Da wollen wir unsere Privatsphäre, dieses Bereich Armlänge nicht, dass die nicht näher an uns rankommen. Aber um Leute zu lieben, müssen wir sie auch an uns heranlassen. Wir müssen diese Schutzmauern um uns herum häufig auch dann abbauen. Wir müssen diese Masken, die wir so tragen, ablegen. Wir müssen ehrlich und authentisch miteinander umgehen, damit wir lieben und auch geliebt werden können. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Vers 9, beurteilt ihr dagegen Armen, Reichen nach unterschiedlichen Maßstäben, dann verstößt ihr gegen Gottes Gebot und werdet schuldig. Liebt die Armen, liebt die Reichen, liebt die dazwischen. Lieben, 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 aber nicht jetzt hier unterschiedliche Maßstäbe. Es hilft dann nichts, wenn er alle anderen Gebote Gottes genau einhaltet. Wenn nämlich auch nur eine einzigen, gegen nur eine einzigen diese Gebote verstößt, der hat das ganze Gesetz übertreten. Das ist schon krass. Also hier sagt Jakobus etwas, was für uns von Bedeutung hat. Ja, ich habe niemanden umgebracht, habe nie Ehebruch begangen. Okay, Mensch, vielleicht habe ich einen Bleistift mitgenommen. Gestohlen. Vielleicht habe ich so eine Notlüge mehr erzählt. Gelogen. War schon Tatsache. Wenn wir eine kleine, einzige, winzige Gebot überschreitet, hat damit das ganze Gesetz übertreten. Das ist so wichtig, dass wir merken, dass wir vor Gott schuldig sind. Umkehrschluss. Und jetzt haben wir unsere Probleme manchmal, ich auf jeden Fall. Weil wir nun alle vor Gott schuldig sind, weil wir alle seine Gebote übertreten haben, sind wir vor Gott gleich. Das heißt, der Massenmörder, der Kinderschändler und der Diebstahl, der Bleistiftdieb ist gleich vor Gott. Das wollen wir nicht. Das können wir nicht. Aber bei Gott sind wir alle schuldig. Genauso schuldig. Aber bei uns ist es anders. Wir haben natürlich unsere Stufungen. Das ist schlimmer als das. Und das ist genau richtig, gesetzlich und juristisch. Aber bei Gott, wenn wir ein einziges Gebot überschreiten, ein falscher Gedanke, ein falsches Wort, ein falsches Tat, haben wir das gesamte Paket, das ganze Gesetz, damit sind wir schuldig vor Gott. Und nun brauchen wir eine Lösung. Und diese Lösung heißt natürlich Jesus. Jesus starb für uns, damit wir wieder mit Gott versöhnt sein könnten. Er hat diesen Preis stellvertretend für uns bezahlt. Und jetzt können wir vor Gott sein. Wir können vor Gott sein und vor ihm bestehen. Egal, ob wir jemanden vor 20 Jahren umgebracht hätten oder ob wir einmal eine Notlüge erzählt hätten. Das hat Christus am Kreuz für uns bezahlt. Vers 11, denn Gott, der gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, der hat auch bestimmt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber einen anderen Mensch tötest, so hast du Gottes Gesetz übertreten. Maßstab eures Redens, Maßstab eures Handels soll das Gesetz Gottes sein, das euch Freiheit schenkt. Danach werdet ihr einmal gerichtet. Welches Gesetz schenkt uns Freiheit? Nicht die 180 plus Gebote aus dem Alten Testament, sondern dieses neue Gesetz gibt uns Gott. Du sollst Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinem Verstand, mit allem, was du bist, und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das neue Gebot. Wenn wir den Nächsten lieben wie uns selbst, dann haben wir endlich Freiheit. Wir haben Freiheit in Christus, die Menschen zu begegnen, wie wir das wirklich tun sollten, mit Liebe. Und nicht mehr urteilen nach Rang, nicht mehr urteilen nach Status, nicht mehr urteilen, was sie für uns tun können oder was sie von uns brauchen, sondern sie mit Liebe zu begegnen, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Vers 13. Ohne Gnade wird dann über den das Gericht, das Urteil gesprochen, der selbst kein Erbarmen gehabt hat. Wer aber barmherzig ist, braucht das Gericht nicht zu fürchten. Jetzt geht es darum, unsere Taten. Wie wird Liebe sichtbar? Liebe wird sichtbar, indem wir barmherzig miteinander umgehen. Wir erwarten, dass Gott mit uns barmherzig umgeht. Stell dir mal vor, Gott würde uns jedes Mal uns bestrafen, wenn wir etwas Böses getan hätten. Stell dir mal vor, jedes Mal würde ein Blitz schicken. Oder stell mal vor, jedes Mal würden wir krank werden. Oder stell mal vor, jedes Mal würden wir irgendeine Art Schmerzen spüren. Buchstäblich. Das wäre grauenvoll. Aber Gott ist barmherzig. Und er vergibt uns unsere Übertretungen, weil Jesus am Kreuz für uns bezahlt hat. Wie Nun begegnen wir unseren Mitmenschen. Sind wir genauso barmherzig? Sind wir genauso gnädig? Zeigen wir denn genauso viel Liebe, wie Gott uns gezeigt hat? Zwangsläufig muss man daran denken, was Jesus gesagt hat mit dem Mann, dem so viel, Millionen von Euro erlassen wurde. Und er sagt, bitte, bitte vergib mir, und dieses Herr hat ihm vergeben. Und dann findet er jemanden, der ihm 20 Euro schuldet. Sagt, gib mir das Geld, sonst kommst du ins Gefängnis. Oh, sei gnädig, ich habe kein Geld bei mir, aber ich will es schaffen. Nee, geh ins Gefängnis. Wir haben ein Millionen, ein Milliarden Schuld wurde uns erlassen, vergeben. Und nun begegnen wir unseren Mitmenschen. Und genauso barmherzig, genauso gnädig sollten wir sein. Genauso barmherzig. Vers 14, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seine Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihm ein solcher Glauben vor Gottes Urteil retten? Wir haben jetzt damit zu tun mit Menschen, die tatsächlich sagen, oh ja, ich bin Christ. Oh ja, ich glaube. Und vielleicht singen sie auch die gleichen Lieder. Vielleicht sind sie auch sogar lesen die gleiche Bibel. Aber wie sieht es aus im Alltag? Gibt es da eine Veränderung, eine Auswirkung? Wenn unsere Taten nicht Christus verherrlichen und Christus ehren, was nützt es zu glauben? Jakobus geht ganz, ganz weit hier. Das war sogar für Martin Luther damals, der die Bibel mit übersetzt hat ins Deutsch. Für ihn, er wollte diesen ganzen Buch aus der Bibel streichen. Denn das war ihm zu viel. Er lebt in einer Gesellschaft, in der man wirklich sich einen Erlass erkaufen könnte. Ich sündige, ich bezahle Geld, mir wurde vergeben. Deshalb kann ich weiter sündigen. Für ihn war es wichtig, wie es im Römerbrief steht, Gnade allein. Das reicht aus, um bei Gott zu bestehen. Es stimmt. Aber wenn diese Gnade unser Leben verändert hat, dann gibt es Auswirkungen. Wenn ich hineinrufe ins Wald, dann gibt es Schallwellen. Irgendwas verändert sich. Und das ist das, was Jakobus sagt. Es gibt eine Veränderung. Nun, stellt mal vor, Vers 15, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nur einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr irgendwann irgendwo warme Kleider und könnt euch irgendwann irgendwo satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Der Herr segne dich, du hast nichts zu essen, aber sei satt. Das ist Schwachsinn. Der Glaube muss sich in Taten auswirken. Muss. Das ist einfach, dass wir merken, was würde Jesus in diesem Moment tun. Und das hat Auswirkungen auf dem, wie wir Menschen begegnen. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zu Mitmenschen beweist. Er ist tot. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm müsste ich antworten, zeig doch einmal dein Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Mein Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Also wir kennen das, dass verschiedene Menschen verschiedene Gaben haben. Der eine hat die Gabe der Leitung, der andere hat Gaben des Dienens, der andere hat Gaben der Heilung, der andere hat Gaben Zungen und. Und da kann man natürlich sagen, ich habe diese Gabe und du hast andere Gaben, da ergänzen wir uns. Und nun kommen irgendwelche kluge Köpfe auf diese Idee zu sagen, wir ergänzen uns. Ich glaube und du tust. nee, sagt Jakobus, das geht nicht. Ich kann nur tun im Auftrag Gottes, weil ich glaube. Und weil du glaubst, soll es Auswirkungen haben und da wirst du auch was tun. Da wird dein Leben sich da ändern. Praktisch das tun, was Jesus tun würde. Vers 19, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Gut und schön. Aber das glauben sogar die Dämonen und zittern vor Angst. Wann endlich wirst du, töricher Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will. Ja, aber ich glaube. Schön, dass du glaubst. Du bist nicht allein mit deinem Glauben. Viele Leute glauben. Sogar Dämonen glauben. Der Teufel glaubt, dass es Gott gibt und dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Das glaubt er, das weiß er. Aber es hat keine Auswirkung. Das hat keine Auswirkung auf sein Verhalten. Wie sieht es bei uns aus? Wenn wir glauben, dass Jesus Christus für uns starb, wenn wir glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist, wenn wir glauben, dass Jesus eines Tages wieder zurückkommen wird, dann leben wir anders. Dann hat es Auswirkungen auf Montag bis Samstags und nicht nur auf den Sonntagmorgen. Jakobus geht weiter mit ein paar Beispielen. Er nimmt Abraham. Ich habe auch Abraham mal genommen als einen Mann des Glaubens, der geglaubt hat und Gott hat ihm diese Glaube zugerechnet. Jakobus geht einen Schritt weiter und er sagt, erinnert euch an Abraham? Das ist der Stammvater der Juden und auch für uns Christen auch immer noch unser Glaubensvater. Sogar er fand vor Gott erst Anerkennung. Und jetzt fügt Jakobus hinzu, nachdem er getan hatte, was Gott von ihm verlangt hatte. Er war bereit, seinen Sohn Isaak als Opfer auf dem Altar zu legen. Nicht in dem Moment, wo Paulus gesagt hat, Abraham fand bei Gott Anerkennung, als er ihm das zugerechnet hat, dass das, was eines Tages sein wird, sichtbar wurde. Also da in der Wüste, Gott hat gesagt, du wirst einen Sohn haben und du wirst viele, viele Enkel haben, die so viel sind wie im Stern im Himmel, wie Sand am Meer. Paulus nahm das als Beispiel und als Messlatte für den Glauben. Jakobus geht sogar weiter und sagt, ja, das stimmt, aber der Glaube von Abraham wurde erst sichtbar, indem er bereit war, Gehorsamschritte zu gehen. Ein Gehorsamschritt, den ich gar nicht mal vorstellen kann, dass Gott das von einem verlangen will. Hier, deinen Sohn sollst du opfern. Ja, hat Gott auch gemacht mit Jesus. Er war bereit, das zu tun. In dem Moment, wo der Messer sogar in der Hand oben auch war, hat er in dem Moment gehört Gottes Stimme. Nein! Hier, da ist ein Sündenbock, der stellvertretend für deinen Sohn geschlachtet werden sollte. Nimm das stattdessen. So ein perfektes Beispiel für das, was eigentlich uns geschehen sollte. Wir hätten eigentlich diese Strafe verdient. Stellvertretend hat Christus für uns diese Strafe auf sich genommen. Genauso wie bei Isaak. Der Glaube von Abraham wurde erst sichtbar, indem er etwas bereit war zu tun. Und bedeutet das vielleicht auch oft etwas abzugeben, aufzugeben für Gott. Hier wird ganz deutlich, bei ihm gehörten Glaube und Tun zusammen und erst durch sein gehorsames Handeln wurde sein Glaube, hier steht vollkommen, perfekt, ganz. Das meint auch der Heilige Schrift, wenn sie sagt, Abraham glaubte Gott und so fand er seine Anerkennung. Ja, er wurde sogar der Freund Gottes genannt. Abraham glaubte und es gab Auswirkungen. Es gab Auswirkungen in sein Leben. Er war bereit, wirklich zu geben. Zu geben für Gott, zu opfern für Gott. Von seiner Zeit, von seinen Ressourcen, von dem, was er auch am liebsten hatte. Er gab. Und da, wo wir geben, wird Gott uns reich beschenken. Nicht nur, dass er es zurückerstattet, sondern auch die Beziehung mit Gott wird anders und stärker. Wir können tatsächlich nicht nur Gottes Kinder sein, sondern auch Freund Gottes werden. Freund, sagt Jesus, ist der, der das tut, was ich befohlen habe. Befolgen wir die Worte von Jesus, seine Hauptgebote, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Sein und deinen Nächsten wie dich selbst. Zum Schluss, Vers 24, ihr seht also, wir werden nur dann von Gott angenommen, wenn unser Glaube auch Taten hervorbringt. Der Glaube allein reicht nicht. Die Reformierten sagen, theoretisch hat er recht, aber stimmt. Wenn wir glauben, gibt es Auswirkungen. Wir haben noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Ein prostituierter Rahab. Sie fand bei Gott Anerkennung. Weil sie die Kundschaften des Israeliten bei sich versteckten und ihnen auf einen sicheren Weg die Flucht ermöglichte. Ist echt interessant, wenn man diese Geschichte nochmal liest dort in Josua. Also, die waren schon dabei, in diesem Land da reinzukommen, das Volk Israel. Und die Menschen in den Städten dann dort hatten Angst. Die haben tierische Angst, denn die glaubten, dass Gott sei mit diesem Volk aus der Wüste. Die glaubten, dass dieser Gott mächtig war. Die glaubten sogar, dass dieser Gott die Macht hat, ihnen das Land wegzunehmen. Und was haben sie getan? Nichts. Gezittert. Zurück sich gezogen. Was haben die ersten Christen gemacht, als Jesus auferstanden war, vor Pfingsten? Die haben sich zurückgezogen. Die glaubten, dass Jesus auferstanden war. Aber da war noch keine Tat. Erst durch den Heiligen Geist bekamen diese Christen diese Kraft, Zeugen Gottes zu sein. Bei Rahab war es genauso. Die Menschen um sie herum glaubten an diesen Gott, Jahwe, Gott Israels. Diesen Gott, der diesen Volk durch die Wüste 40 Jahre lang dahin durchgetragen hat. Aber es erfolgte keine Taten. Nur Rahab war genug, wirklich denn da gescheit und gesegnet, dieses Menschen dort zu beschützen. Zuflucht zu geben, zu verstecken und den nachts dann durch diesen, runter von dieser Mauer zu lassen. Und das wurde ihr anerkannt aus Glaube. Nicht nur ein reines Verstehen, sondern ein Tun. So wie der Körper ohne Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Taten. Nun, meine letzte Frage heute. Wie sieht es aus mit deinem Glauben? Was können wir tun, um den Glauben zu stärken? Bibel lesen, beten, Gemeinschaft mit anderen Christen haben, aber auch Glauben schüttet zu tun. Gott zu bitten, Herr, hilf mir, doch jemand im Einkaufscenter oder auf der Bank oder auf der Straße mal anzusprechen, nett was zu sagen, in deinem Auftrag wirklich da Liebe weiterzugeben, den Menschen dort barmherzig zu begegnen. Vielleicht ist es dann da zu helfen, bei der Tafel oder sonst wo, wo Menschen in Not sind, dass wir zurückgeben können von dem, was Gott uns längst auch gegeben hat. Und dass wir es tun aus einer Liebe zu Gott heraus. Das ist unser Glaube, der sich zeigt durch das, was wir tun. Herr, wie kann mein Glaube wachsen, indem ich etwas in deinem Auftrag tun darf? Vielleicht können wir wirklich Gott bitten, vor ihm einen Moment stille werden. Herr, wozu forderst du mich neu auf, Glaubensschritte mit dir zu tun? Abraham hörte Gottes Stimme und er sagte, geh in das Land, was ich dir noch zeigen werde. Und er machte sich auf. Vielleicht einige von uns werden auch Gottes Stimme hören und merken, ich soll mich jetzt langsam vorbereiten, aufzumachen, um was Neues zu tun im Auftrag Gottes. Hier vor Ort, in diesem Stadtteil, irgendwo, wo wir Menschen sehen in Not, dass wir sie begegnen können mit Gottes Liebe und Gottes Gnade. Ich möchte uns ein paar Minuten oder ein paar Sekunden geben, da wirklich stille zu sein und dann bete ich. Ja, Vater, du siehst unser Wunsch, du siehst unser Glauben, du siehst manchmal auch unsere Verzagtheit, unser Unglaube. Und nun, ich möchte wirklich bitten, Herr, dass du ganz neu diese Flammen der Glauben entfachst in uns, dass wir ganz neu der Kraft deines Heiligen Geistes erleben und spüren und dass du uns setzt zum Zeugen für dich in diese Welt als Salz und Licht. Dass du hilfst, dass unser Glauben nicht nur stark ist am Sonntag, sondern auch am Montag bis Samstag. Dass die Menschen um uns herum spüren, erleben, erfahren, dass du uns dieses Liebe schenkst und dass wir geben dürfen von dem, was du uns gibst. Danke, Herr, dass du bei mir anfängst. Danke, dass du bei uns anfängst. Und dass du uns erst einmal veränderst. Vater, vergib uns, wo wir die Menschen unterschiedlich betrachtet haben. Wo wir die Reichen hören, irgendwie bewertet haben als die, die bedürftig sind. Herr, ich möchte wirklich bitten, dass du mir hilfst, mehr und mehr die Menschen mit deinen Augen zu sehen und zu merken, was wir geben können in deinen Auftrag für die Menschen, die dich suchen und dich brauchen. Danke, Herr, dass wir als Gemeinde mehr und mehr das tun dürfen und danke, Herr, dass wir als Gemeinde mehr und mehr zugerüstet werden für diesen Dienst, was du schon längst für uns vorbereitet hast. Danke. Amen.